Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Seit wir diesen Podcast betreiben, gab es immer wieder die Frage aus dem Publikum, ob wir uns mal mit dem Verantwortungseigentum beschäftigen können. Diesen Begriff führen ganz unterschiedliche Leute im Munde. Er taucht im Grundsatzprogramm von Volt auf, ist bei den Grünen beliebt. Transformationsforscherin Maya Göpel verwendet ihn mitunter. Degrowth-Anhänger können damit etwas anfangen. LinkedIn-Sinfluencer Einhorn-Gründer Philipp Siefer sowie Christian Lindners Lieblingsökonom Lars Feld liebäugeln mit diesem Konzept.
Dementsprechend unübersichtlich ist die Lage und wir wollen ein bisschen Orientierung geben heute mit dieser Folge. Wir wollen das Konzept erklären, wir wollen uns fragen, wozu braucht es dieses Konstrukt eigentlich, denn es ist vor allem ein rechtliches Konstrukt, mit dem wir es hier zu tun haben, und was sind seine Stärken und Schwächen. Dass sich so viele unterschiedliche Menschen hinter einem Begriff vereinigen, meint natürlich nicht, dass alle das Gleiche wollen. Es ist eigentlich eher wie beim bedingungslosen Grundeinkommen. Das heißt, wir haben verschiedenste Varianten von linksliberal bis libertär.
Zunächst aber verweisen wir darauf, dass wir ja auch Zusatzfolgen anbieten hinter der Paywall. Zum Beispiel ist da unser Format Wohlstand für alle Literatur. Und da sprechen wir bald im Monat, am Monatsende, über Kleiner Mann, was nun von Hans Fallada. Wir sind also in einer Zeit, in der die Wirtschaftskrise groß ist, sind Ende der 20er Jahre. Wir befinden uns in einer Welt, wo die Menschen ständig Angst davor haben, ihren Job zu verlieren und damit auch ihre Existenz. Es sind aber auch politisch sehr wilde Zeiten. Überall sind sie schon im Kollegium unter den Nachbarn zu finden, nämlich die Nazis. Und es ist ein sehr wichtiger Roman für die Zeit, aber wahrscheinlich auch für die Gegenwart. Jedenfalls werden wir darüber sprechen und uns natürlich wie immer bei Wohlstand für alle Literatur auf das Ökonomische konzentrieren. Und wir verweisen auch darauf, dass bereits die aktuelle Speakeasy Bar erschienen ist. Dort unterhalten wir uns unter anderem über philosophische Fragen und überlegen, ob es so etwas wie den freien Willen gibt.
Genau. Außerdem erklärst du uns, ob du mal eine pubertäre Phase hattest, und wir sprechen darüber, ob wir unseren IQ kennen. Zu Kleiner Mann, was nun, fand ich deine Beschreibung eben nett, Wolfgang, weil ich mir so dachte, es klingt ja eigentlich genau wie heute. Ja, die Wirtschaftskrise ist da, die Menschen haben Angst um ihre Arbeitsplätze und überall tauchen Nazis auf. Also ist eigentlich dann wieder doch sehr aktuell. Wer all das hören mag, der kann uns bei Patreon und Steady unterstützen. Das geht bereits ab 3 Euro und die Links findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung.
Gehen wir ins Jahr 2020. Damals forderten über 600 Unternehmer die Bundesregierung auf, eine neue Rechtsform zu etablieren, nämlich es soll Verantwortungseigentum jetzt ermöglicht werden. Wir werden gleich klären, was damit genau gemeint ist. Im Koalitionsvertrag der Ampel war dann auch zu lesen, dass man sich dafür einsetzen will, eine neue geeignete Rechtsgrundlage zu schaffen. Diese soll aber, das hat man auch deutlich gesagt, Steuersparkonstruktionen ausschließen. Nun wissen wir, die Ampel ist Geschichte und wir müssen konstatieren, dass also dieses Ziel nicht erreicht wurde. Bislang gibt es noch dieses Verantwortungseigentum nicht. Und vielleicht ist es erst einmal besser, wenn wir die Verantwortung einmal ein bisschen zur Seite schieben und über das Eigentum reden. Nämlich, wir haben es da mit einem treuhänderischen Eigentum zu tun. Dieses soll also eine Rechtsform finden. So sollen also in der Zukunft dann auch Unternehmen konstituiert sein.
Und man spricht hier also von Unternehmen mit gebundenem Vermögen. Und rechtlich hat man auch Wert darauf gelegt, nicht von Verantwortungseigentum zu sprechen, weil da die Familienunternehmer Sturm gelaufen sind. Die haben gesagt, wir sind doch auch verantwortlich mit unserem Eigentum. Wir haben doch auch ganz viel Verantwortung. Deshalb hat man dann gesagt, man will das anders nennen. Also zum Beispiel, dass man dann von einem Unternehmen mit gebundenem Vermögen spricht. Was heißt denn gebundenes Vermögen? Nun, kennzeichnend für dieses Konstrukt ist der sogenannte Asset Lock. Das heißt, man hat eine Vermögensbindung. Das bedeutet, Gewinne werden nicht an die Eigentümer bzw. Gesellschafter ausgeschüttet, sondern die werden immer im Unternehmen behalten. Also es wird zwar für diejenigen, die das Unternehmen leiten, wird zwar ein gewisser Lohn ausgezahlt, aber es gibt nicht sowas wie eine zusätzliche Gewinnausschüttung in Form von Dividenden, sondern dieses Geld wird immer im Unternehmen behalten. Es bleibt einfach immer da. Und das Gegenmodell dazu ist gewissermaßen das Familienunternehmen. Die gehen zwar auch gern ungerne an die Substanz. Ja, also Familienunternehmen sagen ja auch oft nicht, ach ja, liquidieren wir mal das Unternehmen oder schütten wir uns mal ohne Ende Dividenden aus und stellen uns gar nicht mehr die Frage, ob das wirtschaftlich ist, ob wir da noch genug zum Investieren haben oder so. Aber rein theoretisch können die Eigentümer das. Sie dürfen damit umgehen, wie sie wollen. Sie können das Unternehmen auch einfach verkaufen. Jetzt ist es ja so, dass das Konzept Familie teilweise erodiert. Vielen Menschen sind Blutsbande weniger wichtig als Wahlverwandtschaften. Und da kann natürlich so eine neue Rechtsform besonders interessant werden.
Geleitet werden soll ein solches Unternehmen mit gebundenem Vermögen von Menschen, die dieselben unternehmerischen Werte teilen. Also das ist also quasi eine Werteverwandtschaft oder eine Wahlverwandtschaft, die da stattfinden soll. Es soll nicht darum gehen, dass man blutsverwandt ist und deshalb steht einem zu, das Ganze zu leiten. Inwieweit das dann rechtlich möglich ist, also ist das natürlich immer noch die Frage. Denn wenn man es erbt, bestehen natürlich möglicherweise Ansprüche und die Frage ist dann, wie man also da Familienmitglieder, die nicht diese Werte teilen, ausschließen kann. Aber indem man natürlich ein Konstrukt schafft, das gewisse Werte festlegt, dann ist jeder, der sich also da mit engagieren will, an diese Werte gebunden und kann nicht sagen, ich mache aber anders. Also ich investiere trotzdem oder lasse das Unternehmen trotzdem so umstrukturieren, dass es plötzlich klimaschädliche Produktion betreibt oder so etwas. Das soll damit nicht möglich werden. Das bedeutet dann auch, dass diese Festsetzung von Unternehmenszielen nicht zu konkret werden darf, denn man weiß ja nicht, wie die Zukunft aussieht. Also wir sprechen gleich noch über Bosch. Da hat man also vor 120 Jahren schon sehr viel festgelegt oder vor 100 Jahren sehr viel festgelegt und das muss auch in einer gewissen Offenheit sein, damit das noch geht. Also wenn ich zum Beispiel jetzt ein Unternehmen habe und sage, für mich ist aber auch so etwas wie Work-Life-Balance und der Schutz von Familien wichtig, dann würden wir das heute ja anders interpretieren als in den 70er Jahren. In den 70er Jahren hätte man vermutlich gesagt, und es muss so sein, dass die Frau zu Hause bleiben kann, wenn sie Kinder hat. Und man hätte gar nicht darüber nachgedacht, dass die Männer auch zu Hause bleiben können, wenn sie Kinder haben. Das muss also dann immer an die Zeit angepasst werden. Deswegen muss das entsprechend offen formuliert werden. Generell ist es ja nicht nur so, dass, wie du sagtest, die Familie immer mal wieder erodiert, sondern generell Unternehmen, Familienunternehmen Nachfolgeprobleme haben und nicht jemanden haben in der Familie, der wirklich das Unternehmen übernehmen möchte, sondern die erben das dann einfach nur. Die haben dann einen Besitz daran, haben Eigentumsrechte und dann gibt es irgendwelche Family Offices, die gewinnbringend dann das Portfolio für diese Erben erweitern beziehungsweise gewinnmaximierend ausgestalten. Aber diese Erben haben ja gar kein Interesse daran, selbst das Unternehmen zu führen. Es ist ja eben nicht wie bei Trigema, wo jetzt die beiden Kinder in die Fußstapfen des Vaters treten. Und um dieses Problem ein bisschen zu lösen, will man also so eine Wertegemeinschaft aufbauen, eine Wertefamilie und dort müssen sich dann eben wieder neue Leute finden, die auch bereit sind, diesen Werten zu dienen.
So, jetzt ist natürlich die Frage, jetzt haben wir schon diese Abgrenzung gemacht. Es ist nicht so wie ein konventionelles oder was heißt konventionelles, aber es ist nicht so wie die Familienunternehmen. Dennoch ist es tatsächlich möglich, dass etwas vererbt wird. Wie aber genau ist jetzt die Frage. Es ist folgendermaßen. Als Erbe hat man tatsächlich nur Anspruch darauf, dass die Einlage, die ursprünglich getätigt wurde, einem erstattet wird. Also wenn jetzt mein Vater beispielsweise so ein Unternehmen gegründet hätte und der hätte früher mal da 30.000 Euro investiert und er ist einer von zwei Teilhabern gewesen oder sagen wir mal einer von dreien, ja, insgesamt wurden 90.000 eingezahlt, dann hätte ich Einspruch auf diese 30.000.
Ja.
Aber wenn das Unternehmen mittlerweile einen Wert hätte von, sagen wir mal, 300 Millionen, kann ich mir nicht dann quasi die Unternehmensanteile geben lassen und die dann verkaufen und sagen, ich will jetzt 100 Millionen haben. Das geht nicht. Und noch dazu kann ich auch meine Stimmrechte verlieren. Und zwar, wenn die anderen Gesellschafter entscheiden, dass ich als Erbe mit dem Stiftungszweck nicht d'accord bin. Also wenn die zum Beispiel festgelegt haben, uns ist Work-Life-Balance wichtig und die sagen, Ole ist aber so ein neoliberaler, furchtbarer Typ, mit dem können wir nicht zusammenarbeiten, dann bin ich da dann auch einfach raus. Weil ja diese Idee der Wertefamilie dahinter steht.
Daran gibt es auch Kritik. Die Frage ist ja, ist das wirklich so möglich, das weiterzuführen aufgrund einer solchen Wertebasis? Skeptisch ist da beispielsweise der wissenschaftliche Beirat des Finanzministeriums. In einem Paper sah der Beirat die Gefahr der, Zitat, rationalen Apathie von denjenigen Gesellschaftern, die die intrinsischen Motive der Gründer nicht im gleichen Maße teilen und keine finanziellen Interessen in der Gesellschaft haben. Das Problem könnte sich besonders in späteren Generationen stellen, wenn Nachfolger sich den Wertvorstellungen ihrer Vorgänger vielleicht nicht mehr im gleichen Maße verpflichtet fühlen. Inwieweit das dann tatsächlich möglich ist, die dann rauszudrängen, da müssen sich ja wiederum die anderen Gesellschafter auch drüber einig sein, ist also gar nicht so einfach, sagt zumindest dieser wissenschaftliche Beirat. Zudem ist es ja auch so, dass wir hier über Steuern sprechen, die durchaus gespart werden können. Oder sagen wir so, wo keine Gewinne anfallen, da fallen auch keine Steuern an, ja. Und die große Gefahr natürlich bei einem solchen Konstrukt, einem neuen, ist, dass man noch weitere Steuerschlupflöcher baut für Leute, die ohnehin schon sehr viel haben. Denn es gibt ja in Deutschland diese Verschonungsbedarfsprüfung. Und das ist ja etwas, was zum Beispiel Horst Seehofer mal so ganz clandestin mit auf den Weg gebracht hat, nämlich, dass man, das kann man bei Julia Friedrichs in Crazy Rich zum Beispiel nachlesen, dass also dann diese Unternehmen plötzlich, wenn sie vererbt werden, keine Erbschaftssteuer zahlen müssen, weil diese Unternehmen dann quasi arm gerechnet werden. Ja, und diese Verschonungsbedarfsprüfung, die kann aber auch passieren bei so einer neu gegründeten GmbH mit gebundenem Vermögen, ja, also dass man dann sagt, ja, da ist aber eigentlich gar nicht ein Vermögen, das vererbt wird. Und so fragen sich manche, ob nicht dadurch eher so ein Steuersparkonstrukt ein neues entsteht. Wenngleich man sagen muss, ja, aber die Inhaber haben ja auch tatsächlich nicht mehr dann diesen Zugriff darauf, wie sie das hätten bei einem Familienunternehmen. Also sie können dann nicht sagen, ja, ich habe das jetzt geerbt und mache jetzt den Exit, verkaufe das an Private Equity oder so, sondern man hat ja dann trotzdem nicht die Möglichkeit einer Liquidierung und damit ist natürlich dieses Steuersparkonstrukt eines, das vielleicht gar nicht so groß ist. Es sei denn, man hat wieder so eine Möglichkeit, dass man sich auf anderem Wege nochmal so extra Gehälter zahlen kann.
Genau.
Das ist die Frage, ich meine, sehen wir mal an, wir hätten jetzt so ein Unternehmen gegründet und haben jetzt mal festgelegt, jeder bekommt da 10.000 Euro im Monat raus und dann sehen wir, das läuft so richtig gut und wir sitzen da und denken, na scheiße, also so 10.000 hätten wir ja heute, könnten wir 50.000 im Monat rausnehmen. Und dann kommen wir auf die Idee, naja, aber wie wäre das denn, wenn wir unseren Eltern Beraterverträge geben? Dann bekommen die jedes Jahr 100.000 Euro dafür, dass die uns beraten. Und solche Konstruktionen sind natürlich sehr heikel, weil die ermöglichen natürlich dann, dass man tatsächlich Steuern spart und dieses Konstrukt dann umgehen kann, wenn es wirklich lukrativ ist.
Ja, oder wir legen uns das einfach nicht von vornherein fest, wie viel wir uns auszahlen, sondern machen das vom Geschäftserfolg abhängig. Dann würden wir keine Dividenden auszahlen, sondern einfach uns sehr hohe Gehälter auszahlen, könnten es aber trotzdem steuerfrei vererben und unsere Erben könnten das dann weiterhin genauso bei sich machen und profitieren dann natürlich auch sehr von dem Zuwachs des Kapitals, weil sie dann sich noch höhere Gehälter auszahlen können. Da gibt es schon, glaube ich, eine Menge Möglichkeiten, wie man drüber nachdenken kann, wie man da eine Menge Profit doch draus ziehen kann, auch wenn das nicht die Form einer Dividende annimmt und wo dann so eine gesparte Erbschaftssteuer beispielsweise sehr nützlich sein könnte. Jetzt hast du es schon eigentlich gesagt, Wolfgang, eigentlich gibt es ja streng genommen gar keine Gewinne. Es gibt die Löhne, die werden ausgezahlt, klar, normale Mitarbeiter, die werden jetzt nicht so mega hoch entlohnt werden, wie in jedem anderen Unternehmen auch. Wir, wenn wir das jetzt zum Beispiel gegründet hätten, wir würden uns da sicherlich deutlich mehr auszahlen, aber darüber hinaus gibt es keine Gewinne, die ausgeschüttet werden. Was natürlich auch bedeutet, wenn keine Dividendenzahlung erfolgt, kann die Dividende auch nicht versteuert werden. Natürlich müssen trotzdem andere Steuern gezahlt werden, also Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, die fallen weiterhin an. Und was man wirklich verstehen muss, ist, es handelt sich hier lediglich um eine neue Form der Kapitalgesellschaft. Hier wird also kein neues Wirtschaftsmodell ins Leben gerufen. Das ist kein großer Bruch mit dem alten kapitalistischen Wirtschaften, wie man es kennt, sondern hier wird einfach nur ein bereits bestehendes Konstrukt erweitert. Das ist ja generell die interessante Frage, wozu dient eigentlich dieses Konstrukt? Also eigentlich ist es ein bisschen so, als hätte man da Unternehmer, die Angst haben vielleicht davor, wie sie selbst in 20 Jahren sein werden oder wie ihre Mitgründer in 20 Jahren sein werden und die deshalb Wert darauf legen, sich in dieser Form ihre Werte verbindlich zu machen, sodass davon nicht abgewichen werden kann. Also man hat vor allem den Eindruck, dass es wirklich so eine Angst davor ist, dass die Leute den Gordon Gekko in sich selbst entdecken und dann zu den schlimmsten Tyrannen werden und dass sie quasi ihr eigenes Unternehmen vor sich selbst schützen möchten.
Das finde ich eine sehr gute Beobachtung und die liest man fast nirgends. Es geht immer sehr darum, was ist in der Zukunft, wenn ich nicht mehr da bin, werden meine Kinder das machen wollen. Aber wer werde ich in 20 Jahren sein? Diese Frage stellt sich doch besonders, wo wir jetzt gerade sehr viel Exit-Kapitalisten erleben, also Leute, die tolle Apps gebaut haben. Also ich meine das jetzt gar nicht ironisch, sondern die wirklich auch sinnvolle Apps gebaut haben, dann einen Exit machen, auf Mallorca oder sonst wo sitzen, lange, lange nachdenken und zwischendurch immer wieder Nios und Bild.de konsumieren und plötzlich sagen, also ich glaube, wir brauchen so eine schwarz-blaue Koalition. Das ist das, was Deutschland hilft. Und Till und Jan sagen das auch. Und dann fängt man an, ja, und macht so LinkedIn-Posts und all das. Also das ist ja gerade passiert, ne? In den letzten Tagen haben sich ja da Leute zu Wort gemeldet, auch aus dem Umfeld Frank Thelen, der jetzt sicherlich nicht gleich als Befürworter der schwarz-blauen Koalition gesehen werden kann, aber der das durchaus eine Option gutheißen würde, so wie man zumindest diesen Post entnehmen kann und andere kommen da hinzu. Und da ist vielleicht die Überlegung gar nicht schlecht, wer weiß, wer ich mal sein werde. Ich jetzt, wo ich noch vernünftig bin, wo das Geld mich noch nicht völlig irre gemacht hat, versuche das mal so festzulegen. Ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Marco Buschmann jedenfalls, also unser ehemaliger Justizminister, muss man jetzt sagen, wollte ja auch dieses Modell dann einfach an die GmbH andocken. Also der sah erstmal gar nicht so den Grund darin, was ganz Neues zu schaffen. Da sieht man auch, dass also hier nicht ein völlig neues Wirtschaftsmodell entsteht. Dann ist ein offener Brief erschienen, den unter anderem Alfred Ritter, Peter Daniel Porsche und Verena Pauster unterschrieben haben. Da heißt es, wir verstehen uns auch als Treuhänderinnen und Treuhänder unserer Unternehmen. Wir verstehen auch unser Vermögen gebunden an das Unternehmen und seine Aufgaben. Für uns steht auch der Erhalt der Arbeitsplätze und der Unabhängigkeit im Fokus. Und bei dieser Unabhängigkeit ist natürlich dann auch immer wieder die Frage, ja, Unabhängigkeit für wen? Also für die Unternehmer. Das heißt, wird hier nicht am Ende auch ein Konstrukt geschaffen, auf das dann der Staat weniger Zugriff hat? Jedenfalls gibt es eine Studie aus Dänemark, und Dänemark wird sowieso, wenn über das Konstrukt gesprochen wird, sehr häufig herangezogen, die zeigt, dass Unternehmen, die im mehrheitlichen Besitz einer gemeinnützigen Stiftung sind, nach 40 Jahren eine 6-mal höhere Überlebenswahrscheinlichkeit aufweisen. Und das verwundert uns nicht, wo Liquidation nicht so lukrativ ist, bleibt man eher dabei und versucht, das Bestehende in die Zukunft zu retten.
Und das ist ein Vergleich, der dann auch sehr oft gewählt wird. Also, dass man quasi sagt, eigentlich ist dieses Verantwortungseigentum ein bisschen wie, wenn zum Beispiel heutzutage gemeinnützige Stiftungen über Unternehmen verfügen. da ist es ja auch so, dass die Unternehmen dann nicht einfach machen dürfen, was sie wollen, sondern dass sie dann auch auf bestimmte Ziele festgelegt sind, dass sie nicht einfach Gewinnausschüttungen ohne Ende durchführen dürfen. Und jetzt könnte man sich fragen, ja, warum macht nicht jedes Unternehmen einfach das? Und das liegt einfach daran, dass es sehr bürokratisch ist. Also das ist einfach das Problem. Das heißt, wenn Unternehmen sich jetzt neu gründen, noch relativ klein sind und die müssten dann solche Rechenschaftsberichte ablegen, wie das große Stiftungen, die Unternehmen besitzen, machen, dann wäre das so viel Bürokratie, das könnten die nicht stemmen. Und deshalb wollen die diese besondere Form des Eigentums haben. Das ist eigentlich nur der Unterschied. Jetzt ist die Frage, wie sieht das eigentlich EU-rechtlich aus? Ja, das ist ein weiteres Problem. Du hast ja eben schon ein paar Probleme genannt. Wie sieht es damit aus, wenn sich zum Beispiel die Werte ändern, die die Leute haben? Aber ein Problem ist auch tatsächlich geltendes EU-Recht. In der FAZ hieß es kürzlich, einige Juristen, nicht zuletzt auch im Bundesjustizministerium, sehen darin womöglich einen Verstoß gegen die europarechtlich verankerte Niederlassungsfreiheit, die es Unternehmen grundsätzlich erlaubt, ihre Rechtsform auch wieder zu verändern. Das möchte die neue Gesellschaftsform allerdings verhindern. Schließlich möchte sie, ähnlich wie Stiftungen, den Kunden und Mitarbeitern Verlässlichkeit versprechen. Das heißt also, hier ist diese Idee da, naja, was ist denn, wenn jetzt zum Beispiel Leute so eine so ein Verantwortungseigentum aufbauen, ja, so eine GmbH aufbauen in dieser bestimmten Form und dann 20 Jahre später sagen, ach, jetzt machen wir doch eine Aktiengesellschaft draus oder eine ganz konventionelle GmbH und dann sagen die, alles egal, was wir vor 20 Jahren mal gesagt haben. Da haben jedoch Europarechtler in einem FAZ-Gastbeitrag erklärt, eine solche Rechtsform stelle keine Diskriminierung oder unzulässige Beschränkung der Niederlassungsfreiheit dar, solange sie für alle EU-Bürger und Unternehmen gleichermaßen zugänglich wäre. Also wenn auch Ausländer beispielsweise in Deutschland solche Unternehmen gründen dürfen und sich selbst darauf festlegen, dass sie später nicht mehr aus dieser Konstruktion rauskommen, dann wäre das zum Beispiel auch völlig in Ordnung, wäre das machbar. Und man hat es letztlich mit technokratischen Fragen zu tun, wie man das Gesetz mit EU-Recht in Einklang bringen könnte, wenn es denn mal käme.
Die FAZ hat die Debatte sehr ausführlich abgebildet. Unter anderem gab es da einen großen Beitrag von Weisberger und anderen Autoren. Und da wird auch dieses Konzept kritisiert. Zum Beispiel fragt man, wessen Leistung hier eigentlich geschützt und bewahrt wird. Das ist ja auch interessant. Also geht es jetzt um die eine Idee, die der Gründer hat oder was? Da heißt es in dem Text, der erste dieser Konstruktionsfehler betrifft das auf ewig angelegte Verbot, Unternehmensanteile zum Marktwert zu veräußern. Ja, das ist ja nicht gestattet, wie wir schon gesagt haben. Es unterstellt, dass die von der alten Generation aufgebauten bilanziellen Vermögenswerte, aber auch der Geschäftswert in Form von Reputation am Markt oder herausragenden organisationalen Kompetenzen dauerhaft bewahrt werden könnten. Das ist ökonomisch schlicht falsch. Denn selbst wenn Unternehmen wie die Robert Bosch GmbH seit fast 150 Jahren existieren, sind die ursprünglich aufgebauten Potenziale längst verbraucht. Was Bosch heute ausmacht, etwa die Fähigkeit, anspruchsvolle Produktions- und Vertriebsprozesse zu administrieren, geschäftliche Opportunitäten zu entdecken und in innovative Produkte zu übersetzen oder sich in Krisensituationen an neue Rahmenbedingungen anzupassen, wurde durch nachfolgende Geschäftsleitungen immer wieder neu geschaffen. Das finde ich eigentlich einen ganz interessanten Punkt, dass man sagt, ja, das ist ja nicht dieser eine Gründungsakt und die erste Ingangsetzung des Unternehmens, sondern das Unternehmen beweist sich jeden Tag neu und die jetzige Entscheidung ist eigentlich die, die den Gewinn bringt und nicht, was vor 150 Jahren mal gemacht wurde.
Genau, aber wenn man, also das finde ich nur so mittelguten Einwand, weil wenn man zum Beispiel sagt, für uns ist der Gewinn gar nicht das Wichtigste, also wenn man als Unternehmen sagt, wir fühlen uns auch der Umwelt oder unseren Mitarbeitern oder so verpflichtet, dann ist es ja so, dass man bewusst in Kauf nimmt, dass man zum Beispiel vielleicht weniger Rendite erwirtschaftet als andere Unternehmen, weil einem dann zum Beispiel die Umwelt als einer von vielen Unternehmenswerten halt auch wichtig ist. Und von daher denke ich mir so, heißt es ja einfach nur, man nimmt sich vor, unter Berücksichtigung bestimmter ökologischer oder sozialer Ziele profitabel zu sein. Und das steht ja gar nicht in einem Widerspruch miteinander. Also man kann ja einfach, also wenn man quasi einfach sich darüber im Klaren ist, dass man natürlich, wenn man ökologischer und sozialer ist als andere Konkurrenten, dass man dann immer weniger Profit macht im Regelfall, kann man es doch machen. Also finde ich, das ist ja einfach eine freie Entscheidung so gesehen. Aber klar, also es wird natürlich bedeuten, dass man da vielleicht mitunter nicht ganz derart wettbewerbsfähig ist. Aber das ist ja was anderes, ob ich mir jetzt in mein Programm quasi schreibe, ich will immer an gewissen ökologischen oder sozialen Kriterien mich orientieren oder ob ich zum Beispiel sage, ich lege mich jetzt für die nächsten 300 Jahre auf eine bestimmte Technologie fest, mit der ich mein Produkt herstelle. Das wäre natürlich Unsinn. So, das wäre doof.
Jetzt nochmal den Verbrenner festschreiben in die Statuten,
Genau, wenn man das nicht macht, aber man kann ja zum Beispiel sagen, wir fühlen uns irgendwelchen sozialen Zielen verbunden und fördern hier dies und das in der Region und ob ich das jetzt zum Beispiel mit einem Verbrennerauto oder einem E-Auto erwirtschafte, dieses Geld, ja, ist ja wurscht. Außerdem kritisieren die Autoren quasi, dass man so einen Würgegriff der toten Hand hätte. Also dass heutige Unternehmer Ewigkeitsklauseln formulieren, die die Entscheidungsfreiheit zukünftiger Gesellschafter zu sehr einschränkt, wohingegen ja eigentlich das Versprechen der Moderne bedeutet, sich nicht von einer toten Hand regieren zu lassen. Aber wie eben schon gesagt, das kann man so und so sehen. Also ich glaube, man kann auch durchaus sagen, man kann ja bestimmte Werte sich auf ewig festschreiben und trotzdem dann auf dem Markt sich unterschiedlich verhalten.
Und ich sehe auch das Problem ist ja viel größer, wenn wir von der toten Hand sprechen, nämlich da reden wir von Erbschaften. Das ist ja der Feudalismus, den wir uns in der Moderne erhalten haben. Also tote Hand meint ja, dass es eine Rolle gespielt hat, was die Ahnen getan haben. Und das ist ja einfach beim Erbschaften, bei Erbschaften so. Das ist zum Beispiel nicht im Recht so. Ja, da haben wir nicht eine Blutschande, dass ich sage, mein Großvater hat dies und das gemacht und deswegen muss ich heute noch büßen. Das haben wir ja Gott sei Dank nicht. Das ist der Schritt in die Moderne. Aber wenn mein Großvater jetzt viel Geld aufgetürmt hat, dann habe ich natürlich ein Anrecht darauf, weil ich der Enkel bin, das zu erben. Und da sieht man ja, ist ja generell die tote Hand, wenn es ums Eigentum geht, noch sehr präsent in Deutschland. Oder generell im Westen.
Ja. Und dann wird da noch weiter vorgebracht als Kritikpunkt, dass Risikokapital abgeschreckt werden könnte. Und auch das gehört ja eigentlich total zur unternehmerischen Abwägung. Ja, also wer sich für Verantwortungseigentum entscheidet, der will ja auch gewisse Kapitalgeber ausschließen. Und deshalb ist es auch kein so richtig guter Kritikpunkt, wie ich finde. Also ja klar, wer sagt, ich fühle mich bestimmten Werten verpflichtet und die sind mir wichtiger als Rendite, der wird wahrscheinlich nicht das allergrößte spekulative Kapital anziehen können. Der wird vielleicht zu etwas konventionelleren Banken gehen müssen, wird vielleicht da dann auch etwas höhere Zinsen zahlen müssen, keine Ahnung. Kann alles sein.
Und es ist ja auch tatsächlich eine Debatte, die so in der Berliner und Hamburger Startup-Blase geführt wird. Die sehen ja, dass viele da diese schnellen Exits gemacht haben, sehr erfolgreich sind, dann irgendwo nur noch am Strand liegen und im besten Falle surfen, im schlechtesten Fall bei LinkedIn für die AfD-Werbung machen. Und da fragen sich natürlich die, die das nicht gemacht haben, beziehungsweise die Exits gemacht haben und dann weiter jetzt als Angel-Investoren auftreten oder weitere Unternehmen gründen, ob das nicht sinnvoller ist. Und die sehen ja auch das schon auch in so einer fast staatstragenden Verantwortung, dass man doch nicht einfach dann, wenn man Geld gemacht hat, abhaut, sondern dass man doch dann weiter investieren sollte. Also es gibt da schon Leute, die, glaube ich, so ein unternehmerisches Ethos haben und die sich ja gerade mit so etwas wie dem Verantwortungseigentum gegen diesen Exit-Kapitalismus stellen. Mhm. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass dann nicht so eine unendliche Gewinnausschüttung stattfindet und man einfach nur noch sagt, ja gut, ich mache mir jetzt einen Lenz damit. Was jetzt diese Autoren da der FAZ auch noch meinten, ist, dass dem Unternehmen auch eine Signalwirkung fehle, wenn die Gewinne nicht ausgeschüttet werden. Denn die Gewinne seien doch eigentlich so eine Steuerungsgröße für den Ressourceneinsatz. Dann würde ich sagen, die Gewinne werden ja reinvestiert. Ja. Und dann sieht man ja schon, wie gut die Bilanz eines Unternehmens ist. Und das muss ich ja nicht nochmal selbst im Portemonnaie mit mir rumtragen und sagen, ja, hier sind wieder 100.000, scheint also gut geklappt zu haben oder so. Das verstehe ich nicht. Ich sehe tatsächlich das ähnlich wie diese Autoren im FAZ-Beitrag, dass es da verdeckte Gewinnausschüttungen geben könnte, eben durch exorbitant hohe Beraterverträge, wie wir das schon angedeutet haben. Und natürlich ist immer die Frage, wie lange funktioniert so ein Konstrukt oder gibt es nicht doch auch sehr viele Möglichkeiten, dann, wenn es einmal da ist, es zu verwässern? Und die Autoren bringen da das Beispiel OpenAI, also ChatGPT, kennen wir. Dort ist man ja gemeinnützig gestartet, hat es dann immer weiter verwässert, restrukturiert und ist jetzt ein rein kommerzielles Unternehmen.
Jetzt ist die Frage, wer sind heutzutage die Gegner des Verantwortungseigentums? Nun, besonders laut zu Wort hat sich gemeldet der Verband der Familienunternehmer. Also ich glaube, wir können einfach mal sagen, es ist der reaktionäre Arm des deutschen Kapitals. Dann ist es ja so, was das auch so unglaubwürdig macht, ist ja, dass diese Familienunternehmen Verantwortung und Vermögen in einsetzen. Dabei wissen wir ja auch, wie solche Vermögen gemanagt werden. Wolfgang, Stichwort Family Office.
Ja, das ist ja so, ich finde, das hat Marlene Engelhorn immer so schön auch auf den Punkt gebracht, die ja Erbin ist von Unternehmen. Aber sie sagt ja, ich erbe ja nicht ein Unternehmen mit 200 Mitarbeitern und das könnte ich dann leiten, sondern man erbt Anteile an einem Unternehmen, man erbt eigentlich ein Portfolio. Und oftmals sind ja dann diese Erbschaften gebündelt in einem Familienoffice, das sich darum kümmert, dass das Geld immer weiter angelegt wird, dass auf diese und jene Art investiert wird oder auch dass Steuern gespart werden. Das heißt, man selbst kann sich Familienunternehmer in Deutschland nennen, hat aber gar kein Unternehmen mehr, das man wirklich managt. Also es ist ganz selten, dass da einfach der Sohn die Fabrik des Vaters erbt und der sagt dann, guten Morgen, liebe Leute, ich bin jetzt Ihr neuer Chef. Das ist ja so eine Vision, die da immer noch haben, die aber eigentlich dem 19. Jahrhundert angehört. Heute merken wir, dass das extrem diversifiziert ist und dass überall auch Geld drin steckt und dass da es natürlich nicht darum geht, unternehmerisch in dem Sinne zu handeln, wie da baut nochmal jemand was auf oder hält an den Arbeitsplätzen fest. Das sind also Illusionen, die da gemacht werden. Und da muss man sagen, sind diese Leute vom Verantwortungseigentum, die wirklich diese Bindung vornehmen an dieses Unternehmen, die da das auch ganz klar einhegen, ehrlich, die tatsächlich wollen, dass dieses Unternehmen weitergeht. Aber da bei diesen Familienvermögen, die dann meistens Betriebsvermögen sind, damit man nicht so viel Steuern zahlen muss, hat das natürlich mit dem eifrig schaffenden Unternehmer wenig zu tun.
Du hast jetzt gesagt, Wolfgang, die wollen, dass das Unternehmen weitergeht, die Leute, die Verantwortungseigentum fordern. Da gibt es Menschen, die sind anderer Ansicht, nämlich, dass das in Wahrheit ausgemachte Sozialisten sind, ja, die die Gesellschaft umkrempeln wollen und eine Schreckensherrschaft schaffen wollen. Und zwar war da kürzlich in Brand 1 zu lesen, da meldeten sich Juristen zu Wort. Und da hieß es, der Kölner Bilanz- und Steuerrechtler Joachim Henrichs und seine emeritierte Kollegin Barbara Grunewald kritisieren den Gesetzesentwurf als unnötig und unausgegoren. Für mich ist das eine sozialistische und damit keine gute Idee. Ja, also große Angst, Hilfe, Hilfe, wird bald die Mauer wieder aufgebaut, wenn das Verantwortungseigentum in Deutschland wiederkehrt. Und da haben sich die Leute von der Initiative Verantwortungseigentum um Beschwichtigung bemüht. Armin Steuernagel hielt dem entgegen, sobald man wagt, Eigentum nicht mit Vermögen gleichzusetzen, steht man unter Ideologieverdacht. Und das ist ja auch schon wieder ein lustiger Satz, weil de facto ist es ja weiterhin Vermögen. Es ist ja weiter Privateigentum. Das bleibt ja alles bestehen. Es wird nur ein bisschen anders damit umgegangen.
Der Einzelne hat nicht mehr den Zugriff, den Freiheitlichen, darauf wie davor. Aber das Vermögen ist gleich Eigentum da. Und das Eigentum ist auch nicht eines, das sozialisiert wird, das nicht vergesellschaftet wird. Das nicht, aber der Einzelne hat nicht mehr den Zugriff. Und für die Familienunternehmerverbände ist das, für den Familienunternehmerverband ist das natürlich ein No-Go, weil die wollen natürlich, dass der Einzelne dann mit seinem Geld machen kann, was er will. Aber mit Sozialismus hat das nichts zu tun. Wir können ja zunächst mal die Frage stellen, wem gehören denn da die Produktionsmittel bei einem solchen Unternehmen? Naja, nicht den Arbeitnehmern. Diese kommen übrigens auffallend selten in den offenen Briefen und Positionspapieren, die es zu Verantwortungseigentum gibt, zu Wort. Und es geht hier also darum, dass die Produktionsmittel nach wie vor nicht den Arbeitnehmern gehören, nur werden jetzt diese Betriebsvermögen treuhänderisch verwaltet und es ist nicht mehr das Individuum, das diese absolute Freiheit haben kann, mit dem Eigentum machen tun zu können, was das Individuum will, so wie das der Familienunternehmerverband vorsieht. Und man muss ja auch hier hinzufügen, dass der Zweck auch der Rechtsform, also dieser dieser GmbH mit gebundenem Vermögen oder wie man es dann am Ende nennen wird, frei wählbar ist. Also hier ist nicht von vornherein vorgesehen, dass ein linker oder ökologischer Rahmen dort ist, an dem man sich halten muss. Das kann auch ein ganz anderer Rahmen sein. Tendenziell ist es natürlich bei den Leuten, die sich dafür einsetzen, eher so, dass die irgendein Anliegen haben, das der Gesellschaft etwas bringen soll, um es mal einfach auszudrücken. Und es gibt natürlich auch dabei radikalere Ausprägungen, aber auch das ist wieder individuell, also wie sich ein Chef entscheidet, möchte er das tun oder nicht. Nämlich gibt es jetzt welche, die auch ein besonders niedriges Einkommensmaximum festlegen wollen. Also da entscheiden sich dann die Gründer, dass ihnen 2000 Euro im Monat ausgezahlt werden und mehr nicht. Das ist natürlich etwas, was nicht so häufig dort vorkommen wird, aber das gibt es auch. Das ist jedenfalls nicht etwas, was dann durch die Rechtsform festgelegt ist. Also da hat jetzt keiner Interesse daran, festzuschreiben, wie viel Geld man verdienen darf mit Verantwortungseigentum.
Und für den Rest der Wirtschaft gilt es ja trotzdem nicht. Und deshalb sind diese Sozialismusvorwürfe so verrückt. Ja, weil wenn ein Unternehmen sagt, uns ist die Ökologie so wichtig, dann kann das ja sein. Trotzdem müssen sie sich ja auf dem Markt behaupten. Ja. Das heißt also, die stehen ja weiterhin in Konkurrenz mit Unternehmen, die zum Beispiel sagen, ach, die Ökologie ist uns nicht so wichtig, wir machen genau so viel, wie der Staat uns vorschreibt an Umweltschutz, ja, oder an wenig Umweltschädlichkeit, aber darüber hinaus machen wir nichts. Und mit diesen Unternehmen müssen dann ja die Unternehmen in Verantwortungseigentum, die sich zum Beispiel die Ökologie auf die Fahnen schreiben, konkurrieren. Und vielleicht schaffen die das, weil die in irgendeiner Form dann besonders innovativ sind oder sonst was. Aber wahrscheinlich werden sie es realistisch gesehen oftmals dann auch nicht schaffen. Kann ja auch durchaus gut sein. Und dann ist das aber auch nichts, was den Rest der Wirtschaft betrifft. Und so gesehen hat das auch mit Sozialismus überhaupt nichts zu tun, weil es ja wirklich eine ganz, ganz, ganz individuelle Sache ist, dass man einfach sagt, wir legen das für uns anders fest, als der Rest der Gesellschaft es macht.
Ja, und das ist nochmal sehr wichtig, was du sagst. Es ist ja eine Gewinnorientierung vorhanden. Also sie müssen sich ja am Markt behaupten. Das heißt, man kann nicht ein solches Verantwortungseigentum verwalten und nur noch rote Zahlen schreiben. Das kann nicht funktionieren, dann ist man irgendwann pleite. Also damit kann man auch pleite gehen. Insofern, wenn die Zeiten härter werden und plötzlich Lohnsenkungen anstehen oder doch mit den Lieferketten man mal ein Auge zudrücken muss, werden die das machen müssen, um zu überleben. Das heißt, den Kapitalismus können die nicht gänzlich austricksen.
Nee. Auf gar keinen Fall. Jetzt gucken wir uns doch mal nochmal so einen Vergleich an. Und zwar, wir hatten ja vorhin schon gesagt, man hat da immer diesen Vergleich mit den Stiftungen. Und deshalb gucken wir uns doch mal an, wie läuft das denn bei so Großunternehmen, die in der Hand von Stiftungen sind. Nehmen wir zum Beispiel mal Bosch. Ja? Bei Bosch ist es so, Bosch gehört einer Stiftung. Und zwar der Robert Bosch Stiftung GmbH. Und dadurch soll die Unabhängigkeit und die langfristige Planung gesichert werden, auch vom Unternehmen tatsächlich. Diese gemeinnützige Robert-Bosch-Stiftung GmbH ist Hauptanteilseignerin, hat aber selbst keinen Einfluss auf die strategische oder geschäftliche Ausrichtung des Unternehmens, hat aber 92% Anteile an der Robert-Bosch GmbH, also von den Geschäftsanteilen. Und diese Stiftung, die verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Sie darf keine Gewinne an Privatpersonen ausschütten. Also das ist jetzt nicht so, dass diese Stiftung das Unternehmen hat. Dann hat man irgendwelche Steuervorteile und dann zwacken die sich da heimlich was ab. Sondern de facto ist es so, die dürfen nicht die Gewinne unmittelbar an Privatpersonen ausschütten, sondern es muss für die gemeinnützigen Zwecke das Geld eingesetzt werden. Und das ist natürlich einerseits gut, weil das sind ja gemeinnützige Zwecke. Andererseits sichert das aber auch die Unabhängigkeit des Unternehmens und den langfristigen Erhalt.
Im Manager-Magazin war 2010 zu lesen. Erstens hält die Robert-Bosch-Stiftung GmbH zwar 92% der Bosch-Anteile, kassiert aber nur eine minimale Dividende. Das verschafft dem Unternehmen einen enormen Wettbewerbsvorteil. 84 Millionen Euro schüttete Bosch nach dem Rekordjahr 2007 an die Eigentümer aus. Die restlichen 2,7 Milliarden Euro Reingewinn blieben im Unternehmen. Zweitens ist das Modell steuerlich günstig und das nicht nur, weil Bosch die reinvestierten Gewinne geringer versteuern muss als Ausschüttungen. Die Stiftung selbst zahlt als gemeinnützige Gesellschaft gar keine Steuern auf die Bosch-Dividenden. Drittens hält die Stiftung keine Stimmrechte. Das Bosch-Management ist deshalb befreit von Hauptversammlungen und von der in der Wirtschaft verbreiteten Phänomen wie Familienstreitigkeit. Also Familienstreitigkeiten, das ist ja ein ganz großes Thema. Davon ist das Manager-Magazin auch häufig voll. Wer zankt sich da mit wem? Man muss sich das wirklich bei diesen Familienunternehmen zum Teil vorstellen, wie irgendein Streit zwischen Oliver Pocher und noch wem bei Instagram. Ähnlich tragen die das da auch manchmal in der Öffentlichkeit auf. Das passiert dann hier nicht. Und diese Stiftungs GmbH unterliegt auch nicht der staatlichen Stiftungsaufsicht, weil es eine GmbH ist.
Und wer steuert dieses Unternehmen jetzt eigentlich? Es ist die Robert Bosch Industrie Treuhand KG. Und diese KG ist laut Manager Magazin der wohl mächtigste Kleinaktionär Deutschlands. Sie hält 120.000 Euro Stammkapital, ihr gehören 0,01% des Bosch-Konzerns, aber sie verfügt über 93,2% der Stimmrechte. Und weiter heißt es dort, die Eigentümer haben kein Stimmrecht, die Machthaber angesichts ihrer Minimalbeteiligung keine persönlichen finanziellen Interessen. Was allerdings fehlt, ist eine wirksame Kontrolle der Treuhand. Und jetzt blicken wir mal zurück, wo das alles überhaupt herkommt. Nun, Robert Bosch war jemand, der sozialpartnerschaftlich engagiert war. Er führte Anfang des 20. Jahrhunderts freiwillig als einer der ersten Unternehmer den 8-Stunden-Tag ein.
Und jetzt muss man sagen, und das ist dann auch in Äußerungen von Gewerkschaftern zu lesen, geht es Leuten bei Bosch in der Regel besser. Aber natürlich gibt es auch bei Bosch immer wieder Probleme. Da muss man sich auch der Konkurrenzfähigkeit stellen. Man ist also auch kapitalistischen Zwängen ausgesetzt. Auch gibt es das sogenannte Bosch-Tempo. Das geht noch auf Robert Bosch zurück. Also, dass man sehr schnell produzieren kann, dass man auch gar nicht mehr braucht als diese 8 Stunden, dass man in 8 Stunden das schafft, was andere in 9 erst schaffen. Das heißt, es ist also nicht so, dass dort ein Schlaraffenland ist. Und das ist durchaus ein Konstrukt, das Pate stehen kann für so eine neue Rechtsform. Allerdings muss man jetzt mit so einer neuen Rechtsform sehen, wie gestaltet man das Ganze aus? Also die Treuhänder bekommen natürlich ein Gehalt, sonst würde man das ja nicht machen. Und die Treuhänder sind Eigentümer der Verantwortung. Das heißt, diese Verantwortung geht ja damit einher, dass man jetzt das Unternehmen führt. Und ihnen gehört aber dann nicht das Betriebsvermögen. Das heißt, diese Treuhänder können das Unternehmen nicht verkaufen. Ist das jetzt irgendetwas, was dem Kapitalismus als solchem widerspricht? Und da finde ich, muss man Leute fragen, die dem Kapitalismus die Treue halten, die unverdächtig sind, die wirklich noch wissen, was freie Marktwirtschaft ist, nämlich Bruno Frey und Lars Feld, der Lieblingsökonom von Christian Lindner. Die haben in der Welt einen interessanten Beitrag zum Verantwortungseigentum geschrieben und sagen dort, was die klassische Familie eines Familienunternehmers dank Tradition und Erziehung in ihrem Selbstverständnis kultiviert hat, nämlich, dass das Unternehmensvermögen kein persönliches ist, sondern von vergangenen und zukünftigen Generationen nur geliehen, wird hier aufgrund der fehlenden Tradition und leiblichen Familie rechtlich und familienunabhängig institutionalisiert.
Ja, damit ist ja schon sehr viel ausgedrückt eigentlich an Zustimmung von den beiden. Ja. Also die sagen eigentlich ja, in den Familien, da hat man so von sich aus eigentlich diese Verantwortung da und diese Lust darauf, etwas zu entwickeln und voranzutreiben. Und wie kann man das am besten schaffen, wenn man mit Leuten zusammengründet, die aber gar nicht wirklich Familie sind? Na halt in dieser Form. Da wird dann ja quasi die Verbindlichkeit, die man sich sonst von der Familie erhofft, dass man zusammen auf eine gewisse Weise umgeht. Ja, du hast es schon gesagt, oft ist das nicht so ein Familienunternehmen, aber zumindest ist es ideal so, dass es so sein sollte. Und das wird hier quasi dadurch ersetzt oder gewissermaßen simuliert. Also die neue Rechtsform ist, wenn man so möchte, das Gegenmodell zum Exit-Kapitalismus. Exit-Kapitalismus heißt, du hast es vorhin angedeutet, Wolfgang, dass man ein Unternehmen gründet, hochzieht und aber eigentlich nur darauf schielt, wie kann ich es möglichst schnell wieder verkaufen. Das haben wir ganz oft gesehen, zum Beispiel, als man diese Niedrigzinsphase hatte und unglaublich viele Digitalunternehmen gegründet wurden. Und da war das ja so, dass wegen der niedrigen Zinsen die eigentlich immer Kapitalgeber gefunden haben, weil überall war ja Geld da, das angelegt sein wollte, was ein schnelles Wachstum haben wollte. Und da haben dann viele Kapitaler gesagt, wir pumpen jetzt mal unser Geld in dieses oder jene Unternehmen, ziehen das mit hoch. Es gibt zwar noch 10 andere Konkurrenten, beispielsweise auf dem Liefermarkt, aber solange wir das hochpushen und dann selbst rechtzeitig wieder die Anteile loswerden, haben wir es ja geschafft, den Exit rechtzeitig hinzulegen und haben daraus viel Geld gezogen. Das heißt also, Exit-Kapitalismus bedeutet, man zieht ein Unternehmen hoch, stellt sich gar nicht so sehr die Frage, ist das jetzt längerfristig rentabel, ist das lange wirtschaftlich, sondern man versucht, das einfach anderen schmackhaft zu machen und rechtzeitig den Ausstieg zu schaffen. Und da ist dann natürlich diese Form Verantwortungseigentum das genaue Gegenteil von. Und man kann ja nach Dänemark zum Beispiel gucken, da gibt es knapp 1000 Unternehmen, die Pi mal Daumen in so einer Form verwaltet werden. Jetzt könnte man denken, ja, weil man hat immer dieses komische Bild von Dänemark hier in Deutschland, ja, das sind so diese kleinen Firmen, das ist alles so hige-hige, ne, schöne kuschelige Atmosphäre, von wegen. 60% des Wertes des dänischen Aktienindex entfallen auf Unternehmen in Verantwortungseigentum. Und in Deutschland hat man 200 Unternehmen, die in einer ähnlichen Konstruktion verwaltet werden und die zusammen ca. 270 Milliarden Euro wert sind. Zwar gibt es heute schon GmbHs als Stiftungen, dabei handelt es sich aber um eine Doppelkonstruktion. Das heißt, man hat das Vermögen und das Stimmrecht in zwei unterschiedlichen Stiftungen und das ist nur für sehr große Unternehmen umsetzbar, weil es hohe bürokratische Kosten verursacht.
Nochmal fällt und frei. Aus ökonomischer Sicht ist dieser Vorschlag letztlich nicht mehr und nicht weniger als eine weitere Option im Kanon der Rechtsformen. Die unternehmerische Freiheit in Bezug auf die Wahl von Unternehmens- und Rechtsformen wird erweitert. Das ist aus ordnungspolitischer Sicht zu befürworten. Es geht darum, das Spielfeld auszuweiten im Sinne der Chancengleichheit für Unternehmerinnen und Unternehmer, die ein bestimmtes meritokratisches Unternehmensverständnis umsetzen möchten. Also, wir sehen hier die ordnungspolitische Begrüßung durch Feld und Frei. Man sagt also, der Wettbewerb ist gewährleistet, er wird erweitert, das Spielfeld wird größer. Es gibt also nochmal eine andere Art von Unternehmen und zwar für Leute, die meritokratisch orientiert sind. Das heißt also, man will leistungsorientiert sein. Es geht also nicht darum, wie kann ich am schnellsten irgendwie Geld machen und mache mich mit diesem Geld dann aus dem Staub, sondern die Leistung wird hochgehalten und deswegen ist ja auch diese treuhänderische Verwaltung eine, die auf Leistung abzielt und danach dann wird Bilanz gezogen.
So, und jetzt ist ja die Frage, wird damit irgendetwas in Frage gestellt, wie Unternehmertum bislang funktioniert? Nein, keineswegs, sagen auch Frei und Feld. Zitat, die Einwände einiger Kritiker, hier würde gar unser Gesellschaftsmodell zur Disposition gestellt, sind aus ökonomischer Sicht nicht nachzuvollziehen. Niemand wird gezwungen, ein Unternehmen in der skizzierten Form zu gründen oder als Mitarbeiter dort zu arbeiten. Wie alle anderen Gesellschaftsformen müsste sich die GmbH mit gebundenem Vermögen am Markt bewähren. Also wir haben es hier schwarz auf weiß von den vielleicht größten Fans des Privateigentums, die es in Deutschland gibt, wenn man jetzt mal die Verrückten von der Hayek-Gesellschaft oder sowas ausklammert. Und zwar, das ist kein Angriff aufs Privateigentum, sagen diese Leute selbst. Ja. Deshalb ist es sicherlich auch kein Projekt, was jetzt für Linke ein Riesending ist. Ja, also hier geht es nicht darum, irgendwie großartig anders zu wirtschaften, sondern wir haben es ja am Anfang schon gesagt, es gibt halt Linksliberale bis Libertäre, die das gut finden, aber sonst ist das jetzt kein großes Projekt. Und ganz sicherlich haben wir es hier nicht mit Wohltätigkeitsorganisationen zu tun.
Und warum das Lars Feld gut findet, ist ganz einfach. Es ist Teil des Wettbewerbs. Der Wettbewerb wird erweitert. Mehr Wettbewerb ist immer gut, wie wir von den, ja, sagen wir da, neoklassischen Ökonomen.
Na, das ist
wahrscheinlich, ne?
Also der ist sicherlich auch neoklassisch ausgebildet, ja. Aber der ist auch einfach neoliberal als Freiburger.
Wettbewerb hilft. Und deswegen ist das gut, was jetzt nicht bedeutet, dass wir das Verantwortungseigentum schlecht finden und sagen, das ist aber alles ganz schlimm neoliberal, sondern wir haben jetzt gerade den Familienunternehmerverband vernommen. Da ist tatsächlich der größere Feind, wenn man das so sagen möchte. Also das hat schon etwas für sich, dieses Konstrukt. Und jetzt kann man sich ja mal fragen, wie ist denn das mit der Motivation? Damit beschäftigen sich sehr verschiedene Autoren. Warum sollte man das denn eigentlich machen, wenn das dann doch nicht das eigene Vermögen ist, mit dem man zum Beispiel den Exit hinlegen kann? Geld ist doch eigentlich die Motivation im Kapitalismus schlechthin. Und da sagen aber dann sehr unterschiedliche Leute, im Übrigen auch Lars Feld, nee, die Verhaltensökonomie zeigt, dass Geld nicht alles ist, sondern dass auch etwas Sinnhaftes zu produzieren, an etwas gemeinsam zu arbeiten, dass man für die Gesellschaft als für die Gesellschaft sinnvoll erachtet, das kann genug Motivation sein. Ein bisschen Geld auch natürlich, und man bekommt ja auch Geld, aber das muss nicht darum gehen, dass man das Geld unendlich mehrt. Wir merken ja also, es geht um gesellschaftlich sinnvoll erachtete Arbeit. Und die Frage ist ja dann, warum beim Verantwortungseigentum die Unterscheidung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer immer noch so vehement aufrechterhalten wird. Denn die Leute, und davon gibt es ja nicht wenige, die sich dafür entscheiden, bei einem solchen Unternehmen mit Verantwortungseigentum zu arbeiten, die haben ja auch vielleicht nicht das Geld als die höchste Motivation, ja sicherlich nicht, sondern sie sind von der Sinnhaftigkeit überzeugt. Wenn aber Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen von der Sinnhaftigkeit überzeugt sind, zum Beispiel sagen, das ist die Wärmepumpe, mit der kriegt man die grüne Transformation am besten hin, dann müsste man sich doch fragen, ja warum vergesellschaftet man das Unternehmen nicht oder warum werden zumindest die Arbeitnehmer nicht in gleicher Weise beteiligt an den Unternehmensentscheidungen und sind Teil des treuhänderischen Verwaltungsteams?
Ja, und man kann vielleicht sogar noch einen kleinen Schritt weitergehen und wirklich fragen, ist es nicht eigentlich gewissermaßen eine Ablehnung der sonstigen bürgerlichen Moral, die einem erzählt wird? Also sonst wird einem ja immer gesagt, nur da, wo man Eigentum haben darf und wo man von diesem Eigentum auch zehren darf und besonders hohe Gewinne einfahren darf, nur da kann verantwortungsbewusst gewirtschaftet werden. Das ist ja, wie Liberale normalerweise argumentieren. Also nur, wenn man sich dumm und dämlich verdienen kann mit einem Geschäftsmodell, werden auch neue Innovationen in die Welt kommen, wird geguckt, dass man sinnvoll Ressourcen einsetzt, dass man keine Verschwendung produziert und so weiter. Das ist ja quasi das, wie Liberale normalerweise argumentieren. Und jetzt sehen wir auf einmal, ach, jetzt sagen die selbst, nee, es geht ja gar nicht nur um Geld. Es geht ja nicht nur um Profit. Das sind einfach Leute, die wollen Innovationen vorantreiben und das ist denen besonders wichtig und ums Geld geht es denen gar nicht so und deshalb gibt es jetzt Verantwortungseigentum. Dann fragt man sich ja schon ein bisschen, und die Frage hast du jetzt schon aufgeworfen, warum dann überhaupt noch diese ganzen Trennungen zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer, warum dann eigentlich noch alles in der Form des Privateigentums?
Ja.
Gucken wir mal, was Marx sagt. Und zwar im zweiten Band des Kapitals, da heißt es an einer Stelle, welches immer die gesellschaftlichen Formen der Produktion. Arbeiter und Produktionsmittel bleiben stets ihre Faktoren. Aber die einen und die anderen sind dies nur der Möglichkeit nach im Zustand der Trennung voneinander. Damit überhaupt produziert werde, müssen sie sich verbinden. Die besondere Art und Weise, worin diese Verbindung bewerkstelligt wird, unterscheidet die verschiedenen ökonomischen Epochen der Gesellschaftsstruktur. Das heißt also, verschiedene Wirtschaftssysteme unterscheiden sich danach, in was für eine Art und Weise diejenigen, die die Arbeit verrichten und die Arbeitsmittel, die Produktionsmittel, wie die zueinander stehen. Und hier können wir ja sehen, mit Blick auf das...
Wem gehört was,
genau,
wenn man so möchte.
Wem gehört was, in was für einem Verhältnis stehen die zueinander. Und mit Blick auf das Verantwortungseigentum können wir jetzt erstmal feststellen, hier wird überhaupt nicht versucht, eine Unternehmensform jenseits des Kapitalismus zu etablieren. Noch immer ist es ja so, dass die Arbeiter von den Produktionsmitteln getrennt sind, dass fast alle in dem Unternehmen, die dort arbeiten, kein rechtliches rechtliches Zugriffsrecht quasi darauf haben. Ja, also dass die nicht selbst entscheiden können, wie gehen wir mit diesen Maschinen um, was machen wir damit, sondern dass sie dem Kapital untergeordnet sind.
Wenn wir dann im ersten Band des Kapitals bei Marx lesen, Privateigentum besteht nur da, wo die Arbeitsmittel und die äußeren Bedingungen der Arbeit, zum Beispiel Boden, Privatleuten gehören, dann können wir sagen, es ändert sich durch die treuhänderische Verwaltung des Eigentums eigentlich daran nichts. Es mag einen sinnvolleren, zum Beispiel ökologischeren Umgang mit dem Unternehmenseigentum geben, eine sinnvollere Produktion stattfinden, aber die bürgerliche Eigentumsordnung bleibt unangetastet. Und das erklärt dann auch, warum so ein illustres Podium sich ergibt, das für das Verantwortungseigentum plädiert. Dennoch gibt es da positive Aspekte. Also denken wir zum Beispiel an Patagonia, das auch in ganz besonderer Weise eine Ausnahme ist. Deshalb, weil wir es ja hier mit einer gemeinnützigen Stiftung zu tun haben, die aber auch politisch ist. Das heißt, sie bekommt dann erhebliche Steuervorteile in den USA nicht, gerade weil sie dieses politisch-aktivistische hat. Und es ist ja auch so, dass dort Steuern gezahlt werden mussten und diese Umstrukturierung Geld gekostet hat und dass das der Unternehmer übernommen hat. Und die Gewinne des Unternehmens sollen von nun an in den Kampf gegen den Klimawandel fließen. Jetzt werden einige sagen, ja, aber Patagonia, da war doch auch schon mal was mit Produktionsbedingungen in Asien oder so. Ja, da würde ich auch immer sagen, das ist sicherlich nicht alles perfekt, aber Patagonia ist sicherlich eine Ausnahme, wie weit man es also da getrieben hat, eine Struktur herzustellen, die tatsächlich auch nicht versucht, das Privateigentum abzuschaffen, ja, das haben wir hier auch nicht bei Patagonia, aber in der Zielsetzung des Unternehmens geht man da ziemlich weit, weiter als vermutlich die meisten Verantwortungseigentümer in Deutschland gehen würden.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie verhält man sich dazu? Linke stellen sich ja zu allem in der Welt die Frage, ist das jetzt progressiv, ist das regressiv, wie soll ich mich dazu verhalten? Und du hast ja schon gesagt, Wolfgang, wir sind da jetzt keine Gegner von. Also wir sagen jetzt nicht, was für eine schlimme Sache. Gleichwohl kann man umgekehrt auch sagen, wir sind jetzt auch keine fanatischen Fürsprecher des Projekts, sondern es ist ja schon so, dass zum Beispiel, wenn man sich die Frage stellt, lassen sich da Arbeitnehmerrechte stärken, dann gilt auch hier, nein, das ist eigentlich nicht unbedingt zum Beispiel für die Arbeitnehmer per se progressiver als woanders, denn diese Unternehmen müssen sich ja auch auf dem Markt beweisen. Also du hast es schon gesagt, wenn da auf einmal Flaute ist, dann muss vielleicht genau wie jetzt bei VW auch mal über eine Lohnkürzung nachgedacht werden, dann dürfen generell natürlich die Löhne nicht zu stark steigen, denn man will ja das Geld reinvestieren. Also wenn man extra sagt, wir wollen nicht so hohe Profite ausschütten, weil wir das Geld ja reinvestieren wollen, damit das Unternehmen möglichst lange bestehen bleibt, heißt das natürlich auch, dass man vielleicht ganz froh darüber ist, wenn die Löhne auch nicht so hoch werden. Denn dann kann man ja auch viel mehr reinvestieren und das Unternehmen immer größer machen. Das heißt also, es ist überhaupt nicht so, dass es unbedingt für die Arbeitnehmer eine bessere Form der Gesellschaft sein muss.
Und diese Abwesenheit von, sagen wir mal, gewerkschaftlichen Gedanken bei den Leuten, die Verantwortungseigentum fordern, ist ja bezeichnend für unsere Zeit. Ebenso bezeichnend ist, dass diesen Leuten aber durchaus Ökologie oder sowas wie Menschenrechte wichtig sind. Und da ist es doch auch wieder sehr signifikant. Wir haben jetzt 3 Jahre Ampel. Man dachte, hier ist die Fortschrittskoalition, die progressiv ist, die sehr viel tun will in Sachen Ökologie und Lieferketten und all das. Und wir haben gemerkt, wie die Politik gerade bereit war, sofort ökologische Auflagen zu verwässern, das Lieferkettengesetz dann doch nicht umgesetzt hat. Und jetzt sieht man, dass einzelne Unternehmer so eine Eigeninitiative entwickeln und sagen, ja, wir machen das mal durch eine neue Rechtsform und dann schreiben wir uns das in die Statuten, dann machen wir das wenigstens. Also was wir hier ansehen können an diesem Phänomen, dass das zeitgleich mit der Ampel so groß geworden ist, Verantwortungseigentum, ist eigentlich die, von der Politik erwarten diese Leute nicht mehr viel. Also hoffen wir nur noch, dass die Politik uns eine Rahmensetzung gibt und wir versuchen mal unternehmerisch den Rest zu machen. Das ist natürlich ein sehr trauriges Bild für die Politik. Wenngleich man auch sagen muss, für manche ist das auch eher eine Feigenblatt-Aktion.
Und wir hatten ja vorhin schon angesprochen, es hat so was sehr Individualistisches. Ne? Also man setzt sich quasi Ziele, bei denen man eigentlich findet, die müssten für die gesamte Gesellschaft gelten, zum Beispiel so und so ökologisch wird produziert, aber sagt dann, nur wir setzen das um. Und da ist es doch vielleicht sinnvoller, sich dafür einzusetzen, dass gesamtgesellschaftlich so produziert wird, als dass man nur sagt, ja, und wir machen das, binden uns damit de facto einen Wettbewerbsnachteil ans Bein, und verlieren deshalb vielleicht sogar am Ende des Tages in der Konkurrenz. Kann man ja auch mal fragen, wie sinnvoll das ist. So oder so kann man zu den Befürwortern nochmal sagen, manche von ihnen sind tatsächlich auch einfach Erben von großen Unternehmen beziehungsweise Portfolios, die von Family Offices gewinnmaximierend betreut werden. Das heißt, da haben die so ein kapitalträchtiges Standbein. Und dieses ist dann das zweite Standbein, das ist dann oft ein Liebhaberprojekt, das nachhaltige Produkte, gern regional verwurzelt, herstellt. Und diese kleinen Unternehmen führt man dann gerne in die neue Rechtsform über, fürs Image und für eigene Gewinne.
Und man könnte auch sagen, es ist der Standbein Spielbein. Das Spielbein ist eher beim Verantwortungseigentum zu finden. Ja. Nun möchte ich noch darauf hinweisen, dass ich am 21. November in Emden bin und am 4. November in Zürich. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!